wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 7. September 2022, ein wichtiges Datum, nicht nur für politische Ereignisse, aber um die geht es heute zumindest hier in diesem Podcast mit Andreas Popp und mir. Stabil durch den Wandel heißt er. Und es ist einiges geschehen, so in den letzten 24 Stunden oder 48 Stunden, Andreas. Und ich sag mal erst ganz harmlos, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Und ich fange auch an, um mich selbst zu sammeln mit dem Wetter. Wir haben heute einen Sommertag wieder par excellence, Mitte 20 Grad, blauen Himmel, Sonne pur und alles ist wunderbar und schön. Und damit ist auch die gute Nachricht an der Stelle schon zu Ende. Auch wenn der See vor sich hin changiert, fröhlich, und die Natur lässt sich da überhaupt nicht beeindrucken von dem Irrsinn. Wenn man diese gesamte Nachrichtenlage, die sich an diesem heutigen Tage überschlägt, regelrecht, einfach mal versucht, mit einem gewissen Abstand zu analysieren, haben wir eigentlich gute Nachrichten, auch wenn die Nachrichten erst einmal verwirrend und schlecht wirken. Wir stehen momentan tatsächlich vor dem großen Umbruch. Also irgendwo sieht man, dass jetzt alle aus den Löchern herauskommen. Auch die hartgesottensten Mainstreamer trauen sich jetzt, die Dinge beim Namen zu nennen. Und der Irrsinn der Gurkentruppe in Berlin wird jetzt offen beim Namen genannt.
Ja, es ist ja nicht nur, das ist dein Wording, Gurkentruppe, so würde ich sie nicht bezeichnen, aber es gibt schon einige Unfähigkeiten, die jetzt immer offener zutage treten.
Natürlich würde ich niemals ein Gemüse beleidigen, auch davon möchte ich mich dann distanzieren.
So, das wäre jetzt auch geklärt. Ja, also die Nachrichten, und zwar sowohl im Mainstream als auch bei den alternativen Medien, sind voll mit den Aussagen von Robert Habeck gestern Abend bei Sandra Maischberger in der ARD. Auf dieses Thema kommen wir noch zu sprechen. Wir wollen doch auch mit den ganz wichtigen Nachrichten beginnen. Und diese wichtigen Nachrichten, die laufen immer mehr in die eine Richtung, über die wir schon des Häufigeren hier gesprochen haben, nämlich, dass die alte Weltordnung zusammenbricht und dass sich etwas neu formiert. Und der Westen sieht im Moment wirklich nicht so sehr erfolgreich aus. Und der Westen, das sind nun mal Europa und auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Tja, man hat fast den Eindruck, gegen den Rest der Welt. Man hat den Eindruck, es wird immer trotziger, was da so für Reaktionen kommen. Und was wir beide uns hier immer wieder wünschen, wofür wir auch beten, das ist Frieden. Frieden, und Frieden kann man nicht erreichen mit Druck, mit Härte, mit Spott. Von beiden Seiten ist das gemeint, mit Sanktionen auch von beiden Seiten gemeint, sondern mit dem Willen zum Frieden, zur Diplomatie. Und jetzt gibt es bereits ein halbes Jahr lang den Krieg, der von Russland ausgelöst wurde. Es gibt dafür Gründe, sagt Russland. Man sollte sich die auch näher anschauen und nicht einfach staccato-mäßig, reflexartig sagen, der böse Russe, sondern es gab einfach einige Vorspiele und die gehen Jahre zurück. Und jetzt nach einem halben Jahr des Krieges, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und seit es dort wirklich scheppert, hat der russische Präsident Putin gerade heute beim Wirtschaftsforum in Vladivostok die Sanktionen gegen sein Land als Bedrohung für die ganze Welt kritisiert. Also er sagt nicht, dass das jetzt alleine nur ihnen schadet, und es ist ja die Frage, ob es ihnen überhaupt so wirklich schadet, sondern er sagt, es ist die Bedrohung für die ganze Welt. Nach der Corona-Pandemie seien nun neue Schwierigkeiten aufgekommen. Zitieren tut ihn hier das österreichische Mainstream-Portal heute.at. Und wörtlich wird er hier zitiert, Putin, mit den Worten: Ich meine, das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen. Das warf Putin seinerseits dem Westen vor, denn der wolle an einer alten Weltordnung festhalten, meint Putin.
Ja, im Prinzip sehe ich das ähnlich, weil es geht gar nicht mal darum, der Welt, den Westen und deren regelbasierte Ordnung aufzuzwingen, denn die hat man ja bereits aufgezwungen. Es geht auch jetzt dabei gar nicht um die Sanktionen, sondern es geht dabei um eine Kriegserklärung zur Aufrechterhaltung dieses selbst angemaßene Recht, anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben und zu bleiben haben. Und natürlich ist diese neue Weltordnung, die jetzt die alte ablöst, dringend notwendig, aber eben halt nicht im Sinne, so wie es jetzt eigentlich beschrieben wurde, von der westlichen Welt. Denn wir haben ja auch hier diesen großen Kampf, der stattfindet. Und jetzt geht es eben halt wirklich um die Souveränität der Länder, die jetzt hier beraubt werden. Das ist genau die entscheidende Situation. Und dieser Willen, der aufdiktiert wurde und wird, der wird sich jetzt eben halt anders entwickeln. Und ich denke mal, das ist jetzt das Thema.
Ja, Putin sagt, dass der Westen sozusagen die Wirtschaft der gesamten Welt aushöhlt, mit diesem Versuch, die internationale Vorherrschaft durchzusetzen. Aber dieser Versuch, sagt Putin, sei vergeblich gewesen, denn die Welt orientiere sich zunehmend in Richtung Asien. Und er ist jetzt bei einem Forum in Russlands fernem Osten, an dem auch hochrangige Vertreter von Chinas Staatspartei teilnehmen. Und die USA, die EU, Großbritannien, weitere Staaten haben ja schärfste Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt, aber Putin gibt sich da siegessicher und sagte heute, dass die russische Wirtschaft diesen Sanktionen trotze, denn das seien nur eine wirtschaftliche und technologische Aggression gegen sein Land. Er räumte aber auch ein, dass es auch in Russland schon Probleme gibt, nämlich in einigen Branchen und auch Regionen wirtschaftliche Probleme. Speziell Unternehmen mit Lieferanten eben aus Europa stellten die Sanktionen vor Herausforderungen.
Ja, das stimmt, aber man hat Ausgleichsstrukturen. Man darf nicht vergessen, wie groß Russland eigentlich ist. Also wenn wir hier reden, oft von St. Petersburg, das ist also mit einem normalen Motorboot mit Außenborder per über der Ostsee erreichbar. Das ist also überhaupt kein Thema. Und er befindet sich jetzt zurzeit in Wladiwostok. Das liegt am Chinesischen Meer, das liegt also am Pazifik. Und Wladiwostok ist nur ein paar wenige Kilometer von der koreanischen Grenze entfernt. Daran sieht man erst einmal, wie weit dieses Land gefächert ist, wie groß das ist und damit natürlich auch verschiedene klimatische Zonen hat und verschiedene Grundstrukturen. Und wenn da mal irgendeine Branche, die westlich orientiert war, und das ist vor allem eben halt im Raum Moskau und deren Strukturen, dann muss man eben halt aus anderen Bereichen das Ganze eben kompensieren. Und dazu sind sie natürlich in der Lage. Ich glaube, das hat der Westen völlig unterschätzt, dass es das flächenmäßig größte Land ist und eben halt mit unglaublich vielen Grenzen nach außen, die auch offenbar sehr pro-russisch ist, bis auf diesen kleinen Teil eben halt in Europa. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil.
Ja, und das ist das Land, mit dem sich die EU und auch die USA anlegen, wobei ganz klar ist natürlich, dass Europa sehr viel dichter dran ist. Und wenn es zur Sache gehen sollte, die Amerikaner jetzt wahrscheinlich keinen großen Impuls haben, da helfend einzuschreiten, so wie es ja mit der Ukraine derzeit passiert. Andreas, der Kreml-Chef Putin bekommt ja auch immer wieder Vorwürfe, dass er schuld sei am Hunger auf der ganzen Welt jetzt.
Ja, und das ist natürlich auch wirklich ziemlich deutlich auch zu widerlegen, denn so einfach kann man es sich nicht machen. Denn Putin gab natürlich auch eine Warnung aus. Und laut Putin könnte die aktuelle Lage für wachsende Probleme auf den weltweiten Lebensmitteln noch weiter sorgen. Und er sprach in diesem Zusammenhang von katastrophalen Auswirkungen auch, was die Ernährung der Menschen anbelangt. Russland sagt, er hat alles getan, damit die Ukraine Getreide exportieren könnte. Das hat er immer wieder betont. Doch das Getreide, was jetzt rausgeht, nachdem man sich da geeinigt hat, geht überhaupt nicht an die ärmsten Regionen der Welt, sondern in die EU. Also unter der Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei hatten sich Russland und die Ukraine, die ja den Hafen von Odessa vermint hatten, also im Juli darauf verständigt, dass die Getreidefrachter wieder sicher auch aus Schwarzmeerhäfen ablegen können, um dann die dritte Welt mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber was ist passiert? Nicht das Getreide, Weizen, ist transportiert worden, sondern Mais. Und der Mais ging vor allem eben halt in nahöstliche Länder. Der wird nämlich dort zu Tierfutter verarbeitet. Und das Getreide geht in die EU. Das heißt, hier ist natürlich in irgendeiner Form schlichtweg die Unwahrheit vom Westen suggeriert worden, indem man sagte, es ist jetzt hier der Osten, also Russland, schuld daran, dass in Afrika gehungert wird. Und nachdem man geöffnet hat, genau, zeigt sich, dass ganz andere Interessen von westlicher Seite gelaufen sind, anstatt in der dritten Welt den Hunger zu lösen.
Sagt Putin, die westlichen Medien und die westlichen Politiker stellen das natürlich völlig anders dar. Das sollte ausgleichenderweise auch erwähnt werden. Ja, Andreas.
Man kann anhand der UN-Zahlen und Daten genau festlegen, wie viele Schiffe womit beladen werden. Und ich habe das sehr wohl verfolgt. Und wenn ich sehe, dass also, ich glaube, nur 3% der Getreidelieferungen, die rausgegangen sind aus Odessa, aus der Ukraine, wirklich nach Afrika gegangen sind, dann bedeutet das im Umkehrschluss, 97% sind nicht nach Afrika gegangen. Und wenn dann diese 3% als Überschrift im Westen hervorgehoben werden, aus diesem Grunde müssen wir das tun, dann ist das schlicht und ergreifend die Unwahrheit.
Ja, ist gut, dass du das nochmal dargestellt hast, denn in der Tat, es gibt dazu konkrete Zahlen. Ich glaube, Putin hatte gesprochen, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, von 87 Schiffen, von denen 2 in die Richtung geschickt wurden.
Genau so war es.
So, und jetzt ist es ja folgendermaßen. Also die EU hat ja auf Anheißen Amerikas die Sanktionsschraube immer weiter gedreht und diese Sanktionen müssen bis nächste Woche Donnerstag verlängert werden, wenn sie nicht auslaufen sollen. Und ein Beschluss auf EU-Ebene dazu sollte nach Angaben von Diplomaten eigentlich schon am heutigen Mittwoch angenommen werden. Jetzt sind aber weitere Verhandlungen notwendig, meldet der österreichische Express, denn unter anderem gibt es eine große Aufregung in Brüssel, denn Herr Orbán aus Ungarn stellt sich gegen die Verlängerung der EU-Sanktionen und er droht ganz offen damit, auch auszuscheren aus den Sanktionen. Das hat die Nachrichtenagentur dpa gemeldet gestern. Und danach will Ungarn mit diesem Vorgehen erzwingen, dass die Strafmaßnahmen gegen 3 russische Oligarchen aufgehoben werden. Ich sag mal die Namen, vielleicht sagt es irgendjemandem was, mir nicht. Alisha Usmanov, Piotr Arvin und Viktor Raschnikow. Politische Beobachter halten diesen Grund allerdings für etwas konstruiert.
Naja, gut, okay. Ich denke mal ganz einfach, Orbán steht unter Druck und sagt, ich habe als demokratisch gewählter Präsident die Interessen meines Volkes zu vertreten. Das ist der erste Punkt. Und wenn er merkt, dass dann beispielsweise Oligarchen herangezogen werden, gegen die dann mehr oder weniger angegangen wird, sanktioniert wird, keine Einreise in die EU gestattet wird und so weiter und so fort, die aber offenbar ökonomisch nicht ganz unwichtig sind für sein Land und damit auch für die Versorgung seiner Bevölkerung, dann muss er das Ding hinterfragen. Und wir sehen ja die Doppelzüngigkeit. Es gibt natürlich tatsächlich russische Oligarchen, so wie es eben halt westliche Oligarchen gibt. Die heißen dann Bill Gates und so weiter. Die haben dann vielleicht nicht den FC Chelsea gekauft, sondern die kaufen dann eben halt die gesamten Ländereien der US-Bürger auf, um sie dann damit in irgendwelche andere Strukturen zu überführen, die vielleicht nicht den Menschen dienen. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, was weniger oder mehr schlimm ist. Eigentlich geht es darum, dass es möglichst nicht schlimm sein soll. Und er wird da jetzt gegen angehen. Das denke ich mal schon, der gute Herr Orbán, und sagt, nein, ich habe das Interesse meines Volkes zu vertreten. Das ist der Unterschied übrigens zu Frau Baerbock, die sagt, mir ist das völlig egal, was sogar meine Wähler von mir denken. Also das ist der Unterschied vom Demokratieverständnis. Und Herr Orbán wird da mehr oder weniger als radikal bis hin zu extremistisch bezeichnet, während Frau Baerbock sich als lupenreine Demokratin darstellen lässt von den Medien, auf die man ja doch ziemlich viel Einfluss offenbar ausübt.
Also Viktor Orban weiß, und da gibt es wohl einige Umfragen, dass seine ungarische Bevölkerung diese Sanktionen nicht mitmachen möchte. Orban hat nach wie vor wohl ein sehr gutes Verhältnis zu Wladimir Putin. Der bekommt auch genügend Gas, sodass es wahrscheinlich nicht so heiß bzw. eiskalt werden wird wie in Deutschland und Österreich. Und es ist ja so, dass auch die deutsche Bevölkerung gar nicht mehr für die Fortführung der Sanktionen ist. Eine ganz aktuelle Umfrage, ich muss euch noch raussuchen, wer die gemacht hat, die zeigt, dass 72%, also 3/4 der Bevölkerung fast, gegen weitere Aufrechterhaltung der Sanktionen sind, Andreas, die aber nächsten Donnerstag verlängert werden sollen.
Wenn wir aber die Hintergründe kennen und wir wissen eben halt, dass, wie Frau Baerbock das ausgesprochen hat, und sie spricht ja vielleicht nur stellvertretend für die Regierung aus, was man denkt, egal was die Menschen denken, wir haben unsere Agenda, unsere Ideologie durchzuziehen. Und wenn in diesem Zusammenhang Herr Habeck spricht nach dem Motto in einem Nebensatz von der alten Welt, wo man Brötchen noch kaufen konnte beim Bäcker, dann erkennt man, mit welchem Vokabular sie infiltriert wurden und was sie da nach außen tragen müssen und sollen. So ist meine Meinung. Du guckst mich gerade erschrocken an, aber das liegt daran, dass ich ja nur meine Meinung, und zwar meine persönliche Meinung gebe und hier auf gar keinen Fall die Sendung Stabil durch den Mandel repräsentiere.
Naja, zu 50% repräsentierst du sie schon, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Man darf ja seine Meinung äußern. Und ich greife immer nur dann ein, wenn es ein bisschen zu weit geht.
Gut, aber du machst die Nachrichten mit journalistischem Sachverstand und ich gebe meine Meinung dazu. Und übrigens, das ist auch interessant, das sollte man dann auch kennzeichnen. Das kennzeichnen wir in aller Deutlichkeit. Das unterscheidet uns übrigens von den Mainstream-Medien.
So, wir unterscheiden uns nicht nur in diesem Punkt von den Mainstream-Medien. Ja, wir haben eine nächste Meldung und diese Meldung, die macht jetzt auch nicht so richtig gute Laune. Die kommt von den deutschen Wirtschaftsnachrichten und danach wird die OPEC, also das ist ja die Organisation Erdöl exportierender Länder, die OPEC und eine von Russland angeführte Koalition von Produzenten, zusammen sind sie OPEC Plus, die wollen jetzt die Ölförderung reduzieren. Darauf haben sie sich am vorgestrigen Montag geeinigt. Und auf diese Weise, heißt es offiziell, wollen sie die Ölpreise stützen. Und die Drosselung der Förderung steht im Gegensatz zu den Forderungen der westlichen Staaten, die sich ja gerade um Auswege aus diesen hohen Energiekosten bemühen. Vielleicht noch die Zahl, die OPEC Plus und die Ölfördermenge wird ab Oktober, oder die OPEC Plus wird die Ölfördermenge ab Oktober um 100.000 Barrel pro Tag reduzieren. Und damit ist auch eine im letzten Monat durch einen Besuch von US-Präsident Biden in Jeddah vereinbarte minimale Erhöhung der Fördermenge wieder rückgängig gemacht worden. Andreas, wie würdest du das einordnen?
Naja, das Ganze läuft jetzt aus Sicht der Vereinigten Staaten und deren Mitglieder, möchte ich mal sagen, das sind ja keine souveränen Länder, sondern mehr oder weniger Mitglieder, die auch offenbar weisungsgebunden sind, spätestens nachdem Herr Biden dem Bundeskanzler Scholz angeordnet hat, dass Nord Stream 2 boykottiert wird, wissen wir, dass hier eine Weisungsgebundenheit besteht. So möchte ich das auf jeden Fall sehen. Und wir sehen vor allem eines dabei, dass Russland viel tiefer involviert ist mit seinen Freunden und Partnern, als sie es alle gerne hätten. Und wenn Herr Biden da neulich in seinem martialischen, fast schon hilflos, ich möchte es für mich interpretieren, erbärmlichem Auftritt vor einer roten, blutigen Wand quasi, so wirkte das, auftritt und erklärte die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung zu Feinden, und ich glaube, es ist sogar mehr als die Hälfte der Bevölkerung in USA, die er da zu Feinden erklärt hat, wenn man die echten Zahlen zugrunde legt, dann wird einem natürlich schon komisch. Und wenn dieser Herr Biden dann rübergeflogen wird nach Arabien, um dann dort schön Wetter zu machen bei den OPEC-Staaten, nämlich die Förderquoten zu erhöhen, damit das Inflationsrisiko in der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft nicht zu groß wird. Und jetzt im Nachhinein OPEC genau das Gegenteil macht. Das ist ja ein Schlag ins Gesicht. Das ist ja eine Dimension der politischen Natur, dass sich alles mehr oder weniger abgewandt hat. Und in solchen Fällen müssen sich auch die Vasallenstaaten die Frage stellen, sollten wir jetzt nicht irgendwie mal sehen, dass wir unser Fähnchen umdrehen? Ich meine, als 1989 die DDR zusammengebrochen ist, waren ja plötzlich auch alle immer dagegen gewesen. Selbst die Abgeordneten damals in der Volkskammer haben gesagt, also ich war schon immer Kritiker. Jetzt könnte man doch eigentlich die Situation erkennen, jetzt haben wir dieselbe Situation fast aus meiner Sicht wie 1989 in der DDR. Bloß jetzt geht es um einen globalen Vorgang und die DDR heißt jetzt vielleicht USA. Das sind ja die neuen Dimensionen, die wir hier haben.
Ja, mir ist gerade ein Satz aus dem Vaterunser eingefallen, wo es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt ja nichts anderes als, dass nur wenn wir die Schuld einem anderen vergeben und wieder auch auf diplomatischem Wege zufrieden finden, der allen Menschen auf der Welt nützlich ist, nur dann kann uns auch unsere Schuld vergeben werden. Bedeutet nichts anderes. Der Westen ist sauer auf Putin, ob das jetzt politisch stimuliert ist oder nicht. Man ist wütend, aber die bessere Situation ist es mit Sicherheit nicht, immer noch Sanktionen nachzulegen und noch einen draufzusetzen, obwohl man erkennen muss, Andreas, dass es doch gar nicht zu gewinnen ist, das Spiel.
Ja, die einzigen Hoffnungsträger, die wir haben, aus meiner Meinung, nochmal die Etikettierung, meine Meinung, Doppelpunkt, das ist ein Herr Orbán, der überhaupt noch den Kontakt und die Kommunikation mit diesem russischen Kremlführer dort eben halt hält. Und auch in Deutschland ein ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder. Das sind aus meiner Sicht die ganz wichtigen Personen, die eventuell eine militärische Aggression abwenden können. Ich meine, Herr Medvedev hat gesprochen von Deutschland nicht mehr als unfreundliches Land, sondern von einem Feind. Und jetzt möchte ich noch mal auf mein Video, was gerade noch aktuell auf der Wissensmanufaktur ist, eingehen, wo ich sage, der Great Reset wird scheitern. Wir haben eine Situation, wie wir sie oft hatten, dass plötzlich alle überrascht waren, wenn es eine militärische Intervention gibt. Und unter diesen Vorgaben sind sie bereits angekündigt gewissermaßen. Ich weiß nicht, ob die Politik in Berlin oder die meisten Menschen überhaupt wissen, auf welchem gefährlichen Grad wir uns bewegen. Ich glaube, auf dem gefährlichsten, den wir je hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht sogar noch länger gesehen. Und jetzt ist es wichtig, dass diese Kommunikation besonders aktiv geführt wird. Und das sind die Hoffnungsträger für mich, auch wenn ich mir da jetzt keine Freunde mitmache.
Nun, die Leute, die du genannt hast, Schröder und auch Orbán, kennen Putin ja ganz gut. Und die können auch einordnen, zu was er als Regierungschef fähig wäre. Also die erkennen ja auch die Gefahren und sie sehen auch die sich steigernde Situation. Und eben, wenn wir jetzt sehen, dass die OPEC die Ölförderung reduziert und der Westen, so heißt es übrigens in der Überschrift dieses Artikels, Westen wird vorgeführt, dann müssen wir erkennen, dass Putin ja weitaus bessere Kontakte in die Welt zu haben scheint, als zum Beispiel die Weltinnenministerin Annalena Baerbock, wie sie sich selbst mal bezeichnet hat. Und es wird zum Beispiel bei der Financial Times Bill Farren-Price zitiert. Er ist Direktor bei der Beratungsfirma Enveros. Der sagt, das Ganze hat eine politische Dimension. Russland wolle den Westen für die gegen Moskau verhängten Sanktionen bezahlen lassen. Und es gäbe natürlich keinen besseren Weg, als seine OPEC-Plus-Partner dazu zu bringen, den Ölmarkt zu straffen. Und er sagt wörtlich, Joe Bidens Hoffnungen auf eine Art Entgegenkommen mit Saudi-Arabien erscheinen jetzt naiv.
Ja, wir haben, das muss man vielleicht noch mal versuchen, ein bisschen zu eruieren, in Russland eine besondere Situation. Es ist übrigens nicht Putin, sondern es ist die Regierung im Kreml, weil die Positionen im Kreml besetzt sind mit Menschen, die aus dem Fach kommen und verstehen ihr Handwerk. Das ist ein Herr Lavrov, der über Jahrzehnte Erfahrung in Botschaften in aller Welt hatte, der genau die diplomatischen Beziehungen kennt, der genau in die Zwischentöne reinhören kann. Ein hochintelligenter Kopf. Ich denke an den Wirtschaftsminister in Russland. Ich denke an den Präsidenten der russischen Nationalbank. Das sind alles Experten. Und wenn diese Experten selbst denken können, dann kommen natürlich auch in Konferenzen natürlich logische Strukturen raus und auch Strategien. Wenn wir uns jetzt die westliche Welt dagegen ansehen, nehmen wir mal die deutsche Bundesregierung als erstes. Ich sehe mir an, meinetwegen Frau Lamprecht. Ich sehe mir an Herrn Lauterbach. Ich sehe mir an Frau Faeser. Ich sehe mir den Bundeskanzler, der mit seiner Cum-Ex und Hopp mehr oder weniger zu tun hat. Und wenn ich mir das angucke und ich sehe dieses marionettenhafte Verhalten, wo keine eigene Habeck als Superminister, der Kinderbuchautor, der jetzt das Bundeswirtschaftsministerium leitet. Es ist so unfassbar. Das heißt, wir haben hier mit Unfachleuten zu tun, mit Nichtfachleuten zu tun, die einfach nicht einmal erahnen, also keine Ahnung haben, im wahrsten Sinne des Wortes, in welchem Bereich sie eigentlich tätig sind. So, das heißt, es sind Sprachrohre und die Entscheidungen finden auf einer anderen Ebene statt und die finden wir bei den Lobbyisten der Großkonzerne. Und dasselbe System haben wir natürlich auch in den USA, ob das ein Joe Biden ist oder die anderen Figuren, auch die stellvertretende Präsidentin der USA, die macht auch auf mich nicht so den Eindruck, als ob sie so wirklich die großen Erfahrungen hat, um die größte Volkswirtschaft der Welt beispielsweise mitzusteuern. Und genau hier liegt das Problem. Wir haben in Russland Politiker, die offenbar eigenverantwortlich entscheiden. Und wir haben in der westlichen Welt Politiker, die nicht eigenverantwortlich entscheiden, sondern entschieden werden durch große Strukturen, die wir in den Tech-Konzernen finden und so weiter. Und dieser Weg, auch alleine schon von Übertragung zu Übertragung können auch Fehlinformationen rüberkommen und so weiter. Da kann nichts bei rauskommen. Das heißt, dadurch ist der Westen schon unterlegen, einfach weil er kein Personal sichtbar hat, sondern mehr oder weniger unsichtbar und marionettenartig.
Marionettenartig, ja. Andreas, wie würdest du denn Folgendes einordnen, was hier an anderer Stelle berichtet wird, dass die Entscheidung der OPEC Plus über die Kürzung der Fördermengen zu einem Zeitpunkt kommt, da die USA und andere Länder kurz vor einem Atomabkommen mit dem Iran stehen, dass die Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor aufheben und eine Erhöhung des Angebots ermöglichen würde. Hier wird Raad Al-Qadiri von der Eurasia Group zitiert, der sagt, es ist eine Botschaft an die USA und die internationale Gemeinschaft, diese Ölförderungsreduzierung. Glaubt nicht, dass wir uns zurücklehnen werden, wenn die Verbraucher weiterhin versuchen, in den Markt einzugreifen, sei es mit Preisobergrenzen, der Freigabe strategischer Vorräte oder dem Versuch, den Iran zurück auf den Markt zu bringen.
Naja, es ist schwer, was da jetzt wirklich zu sagen, weil ich kenne die eigentliche Strategie natürlich nicht. Wenn wir aber wissen, dass hier Arabien offenbar den Iran immer weiter nach vorne bringt, weil nämlich Arabien die Förderquoten runtersetzt und der Iran sagt, okay, wir sind bereit, euch Öl zu liefern, aber nur unter der Voraussetzung, dass ihr eure Sanktionen gegen den Iran runterfahrt. Gleichzeitig, wir wissen, dass der Iran natürlich ein ganz wesentlicher Produzent ist über das Land Afghanistan, über den Hindukusch nach Xinjiang in China. Das heißt, China und Iran ganz stark miteinander verbunden sind. Wir aber auch die Verwebung zwischen Russland und China kennen, über die Seidenstraße und so weiter. Dann bedeutet das hier natürlich die USA noch mehr in die Situation des Verbundes Iran-China-Russland reingetrieben wird. Aber ob da jetzt ein Abkommen hinter den Kulissen ist, das kann ich nicht wirklich beurteilen.
Ja, es ist sicherlich auch kein Zufall, dass Russland im Moment seine Truppen in der ganzen Welt aufzustellen scheint. Denn am 15. und 16. September, also nächste Woche, wird es ein Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit geben. Das ist SCO. Und da wird sich Wladimir Putin treffen mit Chinas Staatschef Xi. Und zwar wird dieses Treffen in Usbekistan stattfinden, also Samarkand in Usbekistan. Und sie wollen bei diesem Gipfeltreffen natürlich über ihre Zusammenarbeit sprechen. Es ist übrigens die erste Auslandsreise des chinesischen Staatschefs seit Beginn der Corona-Pandemie. Also das Ganze dürfte ja wohl auch eine große Bedeutung haben.
Davon gehe ich aus, aber wir sehen ja sowieso, dass hier eine starke Verbindung ist. Wir dürfen aber eines dabei nicht vergessen. Es geht hierbei um das Problem Europa als großen Konkurrenten, ich sage mal, aus dem Spiel zu nehmen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Was ich gesagt habe, folge der Spur der Seidenstraße, dann kommt ihr dahinter. Wir haben in den USA ja die Situation, dass die Menschen zu Feinden erklärt wurden, die nicht auf Bidens Seite sind. Und wenn man sich Biden mal anguckt, so in seinen sehr imposanten Auftritten, die er zurzeit so in seinen Interviews und so weiter abgibt, da ist es nachvollziehbar, dass viele nicht so auf seiner Seite sind. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Und wenn jetzt bei der Zwischenwahl, die anliegt in den USA, Donald Trump wahrscheinlich ein großes Comeback erleben wird, dann werden wir relativ schnell sehen, wie die amerikanische Politik umschwenkt in Richtung China. Das ist nämlich das, was ich gesagt habe, weil nämlich damit auch anhand der Analyse mit der Seidenstraße deutlich wird, dass es darum geht, Europa nur noch als Brückenkopf zu Transporten von Waren zu nutzen, die also quasi für die Ostküste der USA bestimmt sind. Und ich verweise da nochmal auf unseren letzten Podcast, wo wir diese Dinge ein bisschen detaillierter erklärt haben.
Ja, danke schön für diese Ausführungen. Wir gehen jetzt mal weiter in den Themen. Also ich meine, man könnte noch viel zu dem Streit, zu dem Krieg zwischen dem Westen und Russland und zunehmend ja auch China sagen. Ich habe jetzt auch diese Aussage gefunden, wo Putin eben darüber gesprochen hat, dass mehr oder weniger der Westen die Unwahrheit sagen soll über den Deal mit dem ukrainischen Getreide.
Ja, das ist ein Punkt. Wir dürfen eines nicht vergessen, wenn wir die westlichen Medien mal genau beobachten und wir wissen, dass sie ja mittlerweile so ein bisschen in Richtung Staatsfunk übergegangen sind. Und wir sehen alleine das Wording, welches genutzt wird. Nehmen wir die Suwalki-Gasse Litauen. Da wird nicht gesagt, dass die Bundeswehreinheiten dorthin verlegt werden, dort ein Camp aufbauen und sich dann dort um die Sicherheit beispielsweise der baltischen Staaten kümmert, falls es zu einer Problematik käme mit Russland, sondern man spricht dort von einem militärischen Gefechtskopf, der dort aufgestellt wird. Und das ist ein Wording, wo ein Krieg schon ganz klar implementiert wird in dieser Aussage drin. Und das entsteht nicht durch Zufall. Und das ist dann eben halt zu finden in ntv.de. Also nicht irgendein ein wilder Verschwörungstheoretiker-Sender, zumindest nicht offiziell. Und da wird dann eben so etwas tatsächlich gesagt. Und wenn diese Worte gewählt werden, dann erkennen wir hier wieder die exterritoriale Einflussnahme auf Europa und da sind wir dann wieder bei der Gruppierung, die wir jenseits des Atlantiks finden.
Ja, es ist nicht schön, wenn man es hört, aber Putin hat eben im Rahmen dieser Getreidelieferung, die eben offenbar nur mit 2 Schiffen in Richtung Afrika gegangen ist und 85 Schiffe sollen an wohlhabende EU-Länder gegangen sein. Ich zitiere das hier nur und ihn vor allem, Putin, der wörtlich gesagt haben soll, viele europäische Länder waren in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten Kolonialherren. Und sie sind es auch heute. Sie haben die Entwicklungsländer einfach wieder einmal getäuscht und sie setzen diese Täuschung fort. Andreas, das ist ja im Kern richtig, dass die Europäer diejenigen waren, die in die gesamte Welt auf alle Kontinente ausgezogen sind, um die Völker zu unterwerfen. Sie nannten das Christianisierung, haben dann die Länder besetzt und sitzen da zum Teil bis heute. Oder sie besetzen heute wieder neue Länder und ja, rauben sie ja dementsprechend auch aus. Allerdings wird in den Medien wenig darüber kritisch berichtet.
Naja, wir unterscheiden nicht wirklich deutlich genug zwischen einer Annexion und beispielsweise einer Separierung von Völkern, die sagen, wir wollen einer anderen Gruppierung zugehören. Es gibt ja einmal die Situation, wie zum Beispiel Afghanistan. Afghanistan war eine Annexion, die Amerikaner sind einmarschiert und haben Afghanistan erobert. Das Erobern ist das eine, das Halten eines Landes ist das andere. Und wir haben deshalb gesehen, zum Beispiel in Afghanistan über viele Jahrzehnte US-amerikanische Truppen, die vom Volk mehr oder weniger permanent bekriegt wurden. Es war ein totales Durcheinander bis zu dem Zeitpunkt, wo USA wieder mehr oder weniger geflüchtet ist aus Afghanistan, weil dieser Überfall, diese quasi Übernahme nicht in irgendeiner Form funktioniert hat. Und jetzt sprechen wir aber in einer anderen Form von einer Annexion, zum Beispiel bei der Krim. Russland hat die Krim überfallen und annektiert, so wird es genannt. Wenn man aber rübergeht auf die Krim und man kann sich dort mit Menschen unterhalten, und ich kenne einige, die dort sogar leben, die sagen, man findet dort keine russischen Einheiten. Wie kann eigentlich ein Land, welches überfallen wurde, so lange gehalten werden, wenn nicht einmal russische Einheiten dort sind und dafür sorgen, um die Bevölkerung weiterhin zu unterdrücken? Im Gegenteil, wenn jetzt Herr Wladimir Selenskyj, so heißt er ja in Wirklichkeit, sagt sogar, er will jetzt die Krim rückerobern, dann muss er damit rechnen, dass die Krim-Bevölkerung sich mit Kraft dagegen wehrt. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen einer Eroberung und dem Halten eines Landes. Und aus diesem Grunde müssen wir auch die Begrifflichkeiten der Annexion neu definieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Sprach der Geschichtswissenschaftler Andreas Popp. Ich möchte aber auch noch mal hier mich wichtig machen mit Geschichtswissenschaft. Denn der sehr bekannte Historiker Oswald Spengler, der hatte ja vor Jahrzehnten, ich glaube auch in den 40er Jahren war es, ein Buch veröffentlicht, das heißt Der Untergang des Abendlandes. Und er hat als Ursache, ich habe es hier schon mal vorgelesen, ich kann es immer wieder vorlesen, weil in meinem Buch Blutgericht Europa ich diese Vorgänge ein bisschen näher beleuchtet habe, weil mich das damals schon irgendwie grausig fasziniert hat, was eigentlich von Europäern so alles ausgegangen ist. Und ich weiß ja nicht, ob es karmische Rückwirkungen auch für Länder gibt oder für Kontinente, aber ein bisschen erscheint es einem manchmal so. Also Spengler zeigt die Ursachen für diesen doch jetzt deutlich erkennbaren Niedergang auf, hat er damals schon gemacht, die er als wörtlich stetig wiederkehrend im europäischen Spiegel der Weltgeschichte als in der Sache naturgemäße Wiederholung des Laufs der Dinge, als also folgerichtig und notwendig ausgemacht hatte. Und was meint er? Nicht weniger als eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft des typischen Europäers, der an der bevorstehenden Eskalation schuld sei. Und er sagt wörtlich, er nennt es den unzerstörbaren Hang zum Gutsherrentum. Und weiter sagt er, der anmaßende und dominierende Wunsch, die Weltherrschaft zu erobern, sei eine europäische Charaktereigenschaft, die langfristig ins Verhängnis führe. Denn weitere wichtige Dispositionen für eine solche Vorherrschaft fehlten dieser Gattung, dabei fatalerweise völlig, nämlich neben seinem Drang des Herrschenwollens mangele es dem Europäer an strategischer Weisheit, an geordnetem Überblick, an charakterlicher Souveränität, Eigenschaften, die für eine autonome Führerschaft und ein langfristiges Überleben dringend erforderlich sind. Das sind Aussagen, Andreas, wenn man sich selber betrachtet, ich meine, es gibt ja auch viele gute Seiten und es gibt ja auch nicht den Europäer und es gibt ja auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich den Spiegel der Geschichte betrachtet, mag da vieles zutreffen.
Ja, natürlich mag da vieles zutreffen. Und ich möchte hier ganz klar erinnern an dein Buch Blutgericht Europa. Auch wenn du dich manchmal ärgerst, dass du diesen Titel gewählt hast. Ich finde ihn äußerst treffend, weil das ja auch ein bisschen abgewandelt ist auf eine historische Begebenheit. Und in diesem Blutgericht Europa werden genau diese Situation des hin- und her schwingenden Pendels beschrieben, wie nämlich aus dem Römischen Reich die germanischen Situationen dramatisch verändert wurden und ermordet wurden und gebrandschatzt wurden. Andersrum genauso. Dann eben halt die ganzen externen, ja, ich sag mal,
Kolonialisierungs, jetzt wissen wir es überhaupt nicht.
Genau, also Eroberung beispielsweise der nordamerikanischen Welt, jetzt habe ich es. Und das heißt also, wir wissen natürlich, was da letztendlich gelaufen ist. Wir wissen aber auch, dass diese teilweise krankhafte, aus mich krankhaft wirkende Eigenschaft bestimmter Völker. Ich denke da zum Beispiel an Deutschland, die ja auch zum Beispiel gerade jetzt in einem solchen Eigenhass verfallen sind, die sich ja selber zum Beispiel regelmäßig zerstören. Ich denke an die Rahmenbedingungen, die wir haben in Deutschland. Wir haben eine Gesetzgebung alleine des Steuerrechts und so weiter, dass jeder Bürger mit einer Bleiweste von Regeln mehr oder weniger durch die Gegend läuft. Und trotzdem haben sie es geschafft, nach 1945 innerhalb von 16 Jahren ein höheres Einkommen pro Kopf zu erwirtschaften, also als England es hatte dann. Also man muss als Kriegsgewinner. Ich will das einfach nur mal sagen, es sind Zerstörungsmechanismen und auch immer wieder Aufbaumechanismen. Und dieses Pendel, was da hin und her schwingt, könnte man natürlich auch wieder in einen Ruhestand bringen. Aber dazu müsste man die Gesetze der Natur verstehen. Und deshalb versuchen wir immer wieder aus diesem Licht der Wahrheit heraus diese Zusammenhänge zu bringen, damit man erkennt, dass es Lösungen gäbe, aber dieses Pendel stattdessen immer höher schlägt und immer brutaler. Das ist das, was wir gerade erleben müssen.
Ich versuche es jetzt nochmal, damit es einmal richtig gesagt ist. Kolonialisierung. Ja, genau, es sind zu viele Ls, glaube ich, drin, oder? Ja,
Kolonialisierung, genau.
Gut, Andreas, ihr seht, wir können es. Ne? Es ist manchmal der Zustand der Verwirrung auf seinem Höhepunkt angekommen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den aktuellen Meldungen. Also gestern, vorgestern, heute. Wir lesen nur noch von Pleiten und Insolvenzen. Wir sehen, das Bäckerhandwerk geht den Bach runter, weil sie nicht zu den bevorzugten Unternehmen gehören, wenn es um Energieversorgung geht. Viele sagen, wir müssen unsere Öfen abstellen. Es ist an vielen Ecken und Enden erkennbar, dass die Wirtschaft, dass die Krise der Wirtschaft nicht mehr angekündigt wird, sondern Deutschland steht in einer schweren Wirtschaftskrise. Wenn wir sehen, dass das 150 Jahre Generationen-Schuhhaus Görz zugemacht hat, wenn Hakle Toilettenpapier pleite geht, alles aus Energiegründen, massiv gestiegene Kosten für Material, Beschaffung für die Energie, die Transporte, keiner ist mehr da, der noch fahren will, kein Personal, das das Zeug verkauft. Ja, und so ist es natürlich auch, Andreas, und da kommt auch sowas seltsam Anmutendes aus der Geschichte zurück, wenn wir jetzt sehen, dass einige Hersteller von Aluminium und Stahl die Produktion einstellen müssen oder jedenfalls auch kurz davor stehen. Und vielleicht haben sich viele noch gar nicht klar gemacht, was das bedeutet, wenn Hersteller von Aluminium und Stahl in Europa jetzt ihre Produktion einstellen. Aber man muss einfach wissen, es kommt jetzt schrittweise auf uns zu. Es dauert vielleicht noch ein paar Wochen und Monate, bis die Warenknappheit dann auch für den Verbraucher sichtbar wird und die steigenden Preise natürlich wieder ordentlich in das Haushaltsbudget reinhauen. Aber tja, das Runterfahren von ganzen Fertigungsstandorten bedeutet eben Engpässe ohne Ende, weil die Produktion beendet wird. Zum Beispiel in den Stahlwerken in Hamburg und Bremen wegen zu hoher Energiekosten.
Ja, das hat mich persönlich sehr getroffen, weil die Bremer Stahlwerke, die kannte ich zu meinen Berufszeiten sehr gut, auch als Mandatsträger dort. Und ich war zutiefst erschrocken. Das waren ja früher mal die großen Industrieunternehmen, die großen Player. Heute sind es ja mittlerweile aufgrund dieses Größenwahns, den wir haben, regionale mittelständische Unternehmen geworden. Das hat sich ja massiv geändert. Aber das waren immer die Garanten unserer Wirtschaftsordnung. Und wenn die jetzt in dieser Form zerstört werden, wie wir das gerade erleben, dann können wir uns nur noch wundern, denn offenbar stellt keiner die Frage, was passiert eigentlich mit den Menschen, die jetzt auf die Straße gesetzt werden, was passiert mit den Unternehmen, was passiert mit dem Know-how, welches da eigentlich hintersteht und wovon sollen die Menschen jetzt eigentlich leben? Dann sagt wirklich dann ein Herr Habeck oder eine Frau Baerbock, die wirklich offenbar wie die Blinden von der Farbe sprechen, dann muss es der Staat bezahlen. Der Staat hat aber nur eine einzige Einnahme, und das sind die Steuergelder. Wenn aber keine Steuern mehr bezahlt werden, weil die Leute nämlich alle ihren Job verlieren, dann ist auch kein Geld mehr da, was der Staat zu verteilen hat. Wenn der Staat sagt, ihr bekommt Geld, dann bedeutet das immer, dass ihr es euch selbst bezahlen müsst, weil die Steuern nur umgewandelt werden, nachdem ein großer Parteienapparat und ein großer Parlamentsapparat noch extreme Gelder davon abgegriffen haben. Ich glaube, dieser Zusammenhang ist den meisten Menschen einfach zu wenig bewusst, wozu das führt. Und wir reden ja schon seit Jahren darüber, nämlich seit 2020, dass wir hier den größten angelegten Mittelstandsabbau haben in Europa, den wir jemals hatten. Und das waren die Garanten unserer Wirtschaftsordnung. Also das ist eben halt das, was auch viele große Soziologen und auch Psychologen und wie auch immer schon festgestellt haben, dass der Mittelstand eben halt eine Gruppe ist, die persönlich ständig neue Gebiete erobern, annektieren und so weiter und im Markt bestehen. Das sind eben halt echte Unternehmer. Und die Unternehmer werden jetzt weggehauen und werden ersetzt, mehr oder weniger durch Vorstände, durch Konzernchefs. Und das sind keine Unternehmertypen im Normalfall, sondern nur Funktionäre, die wiederum anderen gehorchen. Also nichts anderes ist das.
Nicht nur. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Ich möchte immer noch die einigen wenigen in Schutz nehmen wollen und nicht so ganz pauschal urteilen, aber wir gehen vielleicht noch mal hier rein. Also es handelt sich ja bei diesen Unternehmen um ArcelorMittal. Und ab Ende September, also Ende diesen Monats, werde man bis auf Weiteres einen der beiden Hochöfen am Flachstahlstandort Bremen stilllegen und im Hamburger Langstahlwerk, in dem ArcelorMittal Qualitätswalzdraht produziert, wird ebenfalls ab dem vierten Quartal die Direktreduktionsanlage aufgrund der aktuellen Situation und dieser düsteren Aussichten außer Betrieb genommen werden. In beiden Werken gibt es jetzt bereits Kurzarbeit, die durch die anstehenden Maßnahmen ausgeweitet werden muss und auch an den Produktionsstandorten in Duisburg und Eisenhüttenstadt werde aufgrund der angespannten Lage bereits Kurzarbeit angewandt, meldet finanzmarktwelt.de. Und vielleicht noch eine Aussage von dem CEO von ArcelorMittal in Hamburg, Dr. Uwe Braun. Der hat laut aktueller Mitteilung ergänzt, wörtlich: Wir haben den Verbrauch von Gas bereits sehr stark reduziert. Unter anderem haben wir das Vorprodukt Eisenschwamm extern aus Amerika zugekauft, wofür wir sonst vor Ort Erdgas genutzt hätten. Die Anlage hat den Betrieb bereits um rund 80% reduziert. Der extreme Preisanstieg bei Gas und Strom macht es uns unmöglich, weiter profitabel zu arbeiten, weshalb wir Eisenschwamm nun mit höherem CO2-Fußabdruck komplett importieren müssen, um zumindest weiter produzieren zu können. Da sieht man den Druck, man sieht auch vielleicht die Art und Weise, wie diese Unternehmen arbeiten, nämlich, Andreas, wir haben oft schon über schmutzigen und sauberen Stahl gesprochen. Deutschland hat die höchsten Auflagen immer erfüllt, was sauberen Stahl angeht, hat sich den EU-Regeln unterwerfen müssen in den letzten Jahren, hat schwer gestöhnt, weil sie gesagt haben, jetzt kommt plötzlich der chinesische Billigstahl auf den Markt, der wird gekauft und sie bleiben auf ihrem sauberen Stahl sitzen. Das heißt, es sieht ja schon fast aus, als ob das schon eine länger angelegte Sache sei.
Naja, vor allem kann man eines hieraus ableiten, dass es der rot-grünen Agenda in Sachen Klimaschutz es überhaupt nicht um den Klimaschutz gehen kann, denn man fährt eine Politik, die genau das Gegenteil forciert, nämlich, was er gerade sagte, dieser Manager, den CO2-Fußabdruck zu erhöhen. Das bedeutet, hier wird zugegeben zwischen den Zeilen von der rot-grünen Politik, dass diese gesamte Klimaagenda und diese gesamte Klimaerwärmung von IPCC künstlich konstruiert wurde, mehr oder weniger Unsinn ist. Sie wird also quasi widerlegt. Denn wenn ich sehe, dass die Politik sich darauf festlegt und sagt, wir wollen genau den Klimaschutz forcieren und wir sehen das genau, und mit dem Klimaschutz meint man die Reduktion von CO2 und man macht genau das Gegenteil, dann merkt man, hier wird ein sogenannter Klimaschutz regelrecht erfunden, um damit eine ganz andere Agenda durchzusetzen, nämlich den Umbau der gesamten Industrie im Rahmen der sogenannten vierten industriellen Revolution, die gar keine Revolution ist, sondern eine Abschaffung des Menschen zum Ziel hat. Das merken immer mehr Menschen, auch in den Medien, auch in der Politik. Und deshalb sehen wir auch solche Leute, die Friedrich Merz oder eine Frau Weidel, die heute einen sagenhaften Vortrag gehalten hat im Bundestag, wo einfach die Dinge zusammengefasst werden. Man muss hier einfach interpretieren, dass die Ziele genau das Gegenteil sind von dem, was sie sagen.
Ja, ihr solltet euch vielleicht die gerade von Andreas erwähnte Rede von Alice Weidel anschauen. Die haben wir eingestellt. Gebt unter der Lupe einfach ihren Namen ein und dann habt ihr es vor euch. Ich möchte noch den Kommentar der Finanzmarktwelt, also dieses Portals, vorlesen. Was sagen die? Wenn, wie in diesem Beispiel, die Produktion von wichtigen Gütern stillgelegt wird, hat das unabsehbare Folgen auf die Lieferketten, wo zunehmend Löcher entstehen. Vorprodukte fehlen, Endprodukte können dann nicht mehr hergestellt werden, sie müssen teuer woanders auf dem Weltmarkt beschafft werden, Lieferzeiten für Endkunden werden noch mehr ausgeweitet als ohnehin schon und die Preise steigen weiter an. Thema Inflation. Wie oft hören wir jetzt, Andreas, auch von vielen Herstellern, Produktherstellern, dass sie große Produkte immer produziert haben, wie zum Beispiel Autos oder Wohnwagen oder irgend so etwas, und können die nicht ausliefern, weil ein Teilchen fehlt und nicht an Land kommt.
Natürlich, das sieht man zum Beispiel in der Caravan-Branche, wo beispielsweise dann Caravan, also Mobile Homes, nee, wie heißen die, Wohnmobile und so weiter oder Wohnwagen bestellt werden. Und dann sind die eigentlich schon alle fertig, stehen auf einer großen Halde und könnten ausgeliefert werden, aber es fehlt ein Fensterrahmen zum Beispiel oder irgendein Schloss, um das Ding abzuschließen oder irgendetwas anderes. Das sind gigantische Schäden, aber nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch volkswirtschaftlich, weil in dem Moment, wenn sie nicht verkauft werden, die entsprechenden Produzenten, Zulieferer auch nicht finanziert werden können, weil der Kaufpreis des Kunden natürlich auch reinkommen muss, dass das Geld überhaupt fließt, wodurch dann natürlich auch die Geldmenge wieder ins Zirkulieren kommt. Man baut hier also eine künstliche Stenose, also quasi Blutgerinnsel, so wie man das kennt auch in der heutigen Zeit bei vielen Menschen, dass sie mit Blutgerinnseln zu tun haben. Und so haben wir das auch in der Wirtschaft, denn das Geld ist nichts anderes als eine Art Blut im Kreislauf eines Wirtschaftsorganismus. Und der wird hier zum Stillstand gebracht, wenn nämlich Produktionsketten, nicht nur Lieferketten, sondern die Produktionsverläufe mehr oder weniger permanent ausgebremst werden. Und das gehört auch mit zu diesem Spiel aus meiner Sicht hier, die Wirtschaft mehr oder weniger so zu drosseln, dass eine neue Revolution im Rahmen Andersdenkender, die den Menschen sogar die Seele absprechen, dann umgesetzt werden kann. Aber das wird ja nicht funktionieren.
Wir sind dabei, noch weiter aufzuzeigen, was jetzt hier alles an Veränderungen auf das Land zukommt. Nicht um euch zu erschrecken, denn es sind Fakten, über die wir hier reden, und die sind nicht durch unser Zutun entstanden, sondern die sind durch offenbar doch zum Teil wirklich vorsätzliche Pläne entstanden, die zugunsten des sogenannten Klimawandels gehen, zugunsten einer Umstellung dieser Welt in eine andere Weltordnung. Und wir haben schon oft über WEF, über Herrn Harari gesprochen. Wir haben auch neue Informationen vom Club of Rome. Da werden wir uns noch reinarbeiten, denn das, was die Mainstream-Medien zu deren neuer Veröffentlichung zum Besten geben, das ist ja eher Lob und Wohlgesang, aber man kann da durchaus genau ähnliche Richtungen erkennen, wie eben das, worüber wir hier schon oft gesprochen haben. Und unsere Aufzählung dieser Fakten dient unter anderem auch dazu, dass ihr bitte euch immer wieder weiter sortiert zu Hause, schaut, wo ihr vorsorgen könnt, so es überhaupt nur möglich ist. Und wir haben neulich mit jemandem gesprochen, ein Familienvater mit mehreren Kindern, der gesagt hat, Wir sind im Jahr zweimal in Urlaub gefahren. Wir fahren überhaupt nicht in Urlaub. Wir gehen wandern oder fahren an den Baggersee zum Baden und werden auch im Winter in keinen Skiurlaub mehr fahren. Wir sparen unser Geld. Wir sorgen vor. Wir sehen zu, dass wir hier ein Stromgerät haben. Was weiß ich, ein Diesel oder ein Benzingerät, ein Aggregat oder auch, wenn man nicht besonders auffallen möchte, ein EcoFlow. Man kann jetzt vorsorgen. Wir haben gesprochen darüber, baut euer Gemüse an, macht das selber. Bitte lernt das Brotbacken. Das ist eins der wichtigsten Themen, damit man satt bleibt, dass man Brot zu Hause hat. Wir backen hier seit 2,5 Jahren in unserem Kanal Brot. Wir haben diesen wunderbaren Lutz Geißler, der wirklich hervorragende Bücher für Hefebrote, für Sauerteigbrote rausgebracht hat. Er hat jetzt ein neues Buch, das haben wir heute, glaube ich, zum ersten Mal eingestellt. Das heißt Brot in Not. Und da gibt er Hinweise auf ganz einfache Teige, wo man nur wenig noch zur Verfügung hat und vielleicht auch wenig Koch- oder Backmöglichkeit und trotzdem sein Brot hinbekommt. Das ist immer wieder unser Appell an euch. Bitte, bitte bleibt wach und aufmerksam.
Ja, das Notbrot ist zum Beispiel auch wirklich wichtig. Das kennen wir aus dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es das berühmte Kommissbrot. Einige werden das noch kennen, diesen Begriff. Da war einfach nicht genügend Getreide da und man musste dann verlängern. Und man hat in dieses Brot auch Sägespäne mit reingenommen. Also Sägespäne in den Teig verarbeitet. Da sagen viele, wie? Sägespäne ist ja ekelig. Nein, Sägespäne hat natürlich auch gewisse Ballaststoffe, natürlich haben sie keine Vitamine und so weiter und so fort. Und es verlängert natürlich mehr oder weniger auch damit das Brot. Und so kann man das dann eben halt nutzen. Wir haben ja heute schon die Situation, dass viele Brote, die wir in Fastfood-Ketten bekommen, gar nicht mehr mit Getreide haben, sondern die werden mit Zellulose produziert. Also quasi auf der Basis von Kunststoffen. Also ihr habt richtig gehört, wenn ihr da so einen Mac sonst was esst, dann kann es sein, dass das Brötchen niemals irgendwo Getreide gesehen hat, sondern mehr oder weniger aus Kunststoffen hergestellt wird. Ich kannte selbst Leute, die bei Dow Chemical tätig waren, die an der Entwicklung dieser Dinger mitgearbeitet haben. Und es ist heute Standard, dass diese Dinge gelaufen werden. Aber darum geht es hierbei nicht, sondern bei Lutz Geißler geht es eben darum, dass er sagt, die alte Tradition des Brotbackens und wenn da nicht genügend Getreide da ist, wie können wir auch in Notzeiten das Brot backen? Finde ich ein hochinteressantes Thema.
Es gibt ja einen guten Hinweis, zum Beispiel, wenn ihr Nudeln, trockene Nudeln lagert, Weizennudeln, das können Spaghetti sein oder Rotini oder Fusilli oder wie die alle heißen, Rigatoni, und ihr die lagert und in Notzeiten zerschreddert und mit Wasser ansetzt, dann habt ihr auch genauso einen Weizenmehlteig und könnt Brot backen. Also es gibt sicherlich ganz viele wichtige Empfehlungen. Wichtig ist, dass man es lernt. Das ist kein Hexenwerk. Es ist bei mir sehr schnell gegangen, auch wenn ich sehr spät damit angefangen habe, nämlich vor wann? 3-4 Jahren habe ich angefangen mit Brotbacken. Vorher hatte ich das nicht nötig und dachte, ich kann es nicht. Und es ging so schnell, dass ich es gelernt habe.
Habe ich das richtig verstanden, dass man also Nudeln, die kann man ja länger halten und lagern als Getreide beispielsweise, dass man Nudeln quasi hält und daraus Brot backen kann?
Ja klar, du musst sie nur schreddern in einem Küchengerät und wenn du das nicht mehr zur Verfügung hast, dann zerstampfst du es einfach und weichst es in Wasser ein. Na logisch.
Haben wir hier noch nie gehabt, das müssten wir wirklich mal ausprobieren.
Ich werde dir demnächst ein Nudelbrot backen.
Wunderbar.
Ja, im Moment gibt es ein leckeres, habe ich gerade im Ofen. Aber gut, dazu später mehr. Ja, ich möchte hier nochmal auf eine weitere Branche kommen, die vor dem Stillstand steht, nämlich der Dieselreiniger AdBlue wird knapp und der bundesweit größte Hersteller SKW Piesteritz hat die Produktion wegen des Gaspreisschocks einstellen müssen. Und das bedeutet, dass in Kürze die ersten Lkw, die ersten Brummis stillstehen und die Lebensmittel nicht mehr ausliefern und anderes. Davor warnt der Branchenverband BGL. Das ist der Chef, heißt Dirk Engelhardt, den haben wir ja auch schon öfter mal zitiert. Und er hat der Bild-Zeitung gegenüber gesagt, wörtlich, Habeck fährt Deutschland sehenden Auges an die Wand. Wir brauchen schnellstens Lösungen, fordern jetzt einen runden Tisch für die Logistikbranche und er warnt vor Engpässen in Geschäften schon in 2 Wochen, also noch im September. Kein AdBlue bedeutet keine Brummis und das bedeutet, aufhorchen, keine Versorgung in Deutschland.
Also inwieweit das jetzt mit dem Professor Dirk Engelhardt wirklich sauber nachzuvollziehen ist, das ist für mich jetzt schwer, weil ich weiß, dass er zum Beispiel in den Gremien sitzt, die die Operation Sunrise exzellent kennen und dort massiv mitwirken. Also insofern wundert mich das Ganze, dass das vielleicht auch mit zum Spiel gehört.
Naja, einer muss es ja ankündigen, dass es bald keine Versorgung mehr in Deutschland gibt.
Das ist richtig, aber nun muss man auch dazu wissen, dass jeder LKW auch ohne AdBlue läuft. Dann muss man die Dinge einfach nur umstellen und dann ist es einfach nur mehr Schadstoffausstoß und darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen hier wieder, es geht offenbar nicht um Klimaschutz, es geht offenbar nicht um Umweltschutz, sondern es geht hier um eine völlig andere Situation, die sich für viele noch nicht erschließt. Und wenn jetzt Dirk Engelhardt hier auftritt und sagt, um Himmels Willen, hier wird ja die gesamte Logistik in Schwierigkeiten gebracht, wie aber bereits im Dezember 2021 Dirk Engelhardt auch dann zitiert haben, wo er bereits involviert ist in dieses Thema der Operation Sunrise und der Zerstörung der Wirtschaft, dann hinterfrage ich hier an dieser Stelle natürlich, wie ernst ist das zu nehmen, wenn er hier jetzt plötzlich ganz überrascht ist von dem, wo er in der Planung mit involviert ist.
Seine Überraschung ist vielleicht nicht besonders ernst zu nehmen, aber seine Aussage, die sollte man ernst nehmen, denn es scheint eine Art Ankündigung dessen zu sein, was Robert Habeck mit seinem Zitat zu seinem Dienstantritt, Amtsantritt Anfang diesen Jahres gesagt hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Diesen Satz kann man gar nicht oft genug sagen und er mag vielen immer mehr auch als Mahnung und als Warnung dienen, der ernst genommen werden muss. Es hat sich auch der Chef der Industrie- und Handelskammer im Süden Sachsen-Anhalts gemeldet, Thomas Brockmeier heißt der Mann. Der hat die Einführung der Gasumlage als Todesstoß für energieintensive Unternehmen bezeichnet, hat eben auch SKW Pisteritz genannt und sagt, dieser Produktionsstopp habe weitreichende Folgen, nicht nur für Zulieferer und viele Familien in dieser strukturschwachen Region, denn durch die fehlenden Düngemittel seien auch Ernteausfälle zu befürchten. SKW Pisteritz gilt als größter Produzent von Ammoniak und Harnstoff in Deutschland. Und damit ist er ein wichtiger Düngemittelhersteller für die Landwirtschaft. Und wenn SKW nicht produziere, bleibe auch der Güterverkehr auf der Straße stehen, sagt also Herr Brockmeier. Denn bei SKW werde auch AdBlue in erheblichen Mengen hergestellt. Und die Harnstoffauflösung wird bei der Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren eingesetzt. Ja, die Bild-Zeitung resümiert das Ganze. Nahezu jeder Lastwagen der Speditions-, Logistik- und Transportbranche in Deutschland fährt laut dem SKW-Sprecher mit Diesel. Und SKW gehört zum tschechischen Konzern Agrofert in Prag. Andreas, es wird eigentlich alles angekündigt und es schmerzt und tut weh, dem Niedergang eines einst so erfolgreichen Landes in dieser affenartigen Geschwindigkeit zuzuschauen.
Naja, wir kommen wieder hier auf den Begriff der Operation Sunrise. Es wird generalstabmäßig eine Abarbeitung stattfinden. Es ist so, dass eigentlich von vornherein klar war, worauf es hinausläuft. Deshalb überrascht es uns nicht, aber du hast recht, auch mich berührt es, auch mir tut es weh, dass es wirklich so hart läuft. Und im Unterbewusstsein denkt man ja immer noch, naja, vielleicht wird das doch nicht so schlimm, vielleicht haben wir uns geirrt. Den größten Gefallen könnte man mir tun, wenn man mir sagen würde, Andreas, du hast dich komplett geirrt in deinen Aussagen, aber das sieht leider nicht danach aus. Auf der anderen Seite, wir müssen durch dieses Nadelöhr durch und es kommt eine Neuordnung, es kommt ein Umbruch in der gesamten Menschheit. Die Frage ist nur, wie kommt er? Kommt er so, wie man es sich vorstellt, in Davos oder da, wo es so teuer ist? Oder kommt es eben halt nicht so, weil die Menschen nicht mitspielen? Und da sehe ich momentan sehr gute Entwicklungen bei den Menschen, weil nämlich das Aufbäumen innerlich bei vielen ich sage mal, Führungspersönlichkeiten doch mittlerweile zu groß wird.
Ja, das ist auch die gute Nachricht. Das ist wirklich etwas, was wir auch hier häufig in der letzten Zeit zugetragen bekommen, dass eben doch mehr und mehr Akteure, die auch an Schalthebeln sitzen, ganz erschrocken sind über das, was sich ihnen jetzt offenbart. Ein gutes Beispiel ist ja vielleicht auch Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der gestern ja auch einen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet hat und sich offenbar sehr große Sorgen macht, was die Energieversorgung gerade in Bayern und übrigens auch in Baden-Württemberg angeht, die natürlich noch größere Probleme haben werden, weil die Energieversorgung dort nicht direkt vor Ort ist, sondern eher im Norden.
Naja, er sieht natürlich seine eigenen Fälle davon schwimmen. Also Herr Söder gehört nicht zu meinen Favoriten der charakterlich geeigneten Persönlichkeiten. Aber das ist völlig in Ordnung, das muss er so sehen, wie er will. Er weiß, wenn Isar 2 abgeschaltet wird in München, dann weiß er ganz genau, dass nämlich Bayern in sich kollabieren wird ökonomisch und auch der Blackout vorbereitet wird. Und das führt natürlich zu einem extremen Kollaps und ausgerechnet in einer der strukturreichsten Gebiete neben Stuttgarter Raum. Und das ist ihm natürlich klar. Ich glaube ganz einfach, wir dürfen diese Menschen, die dort sitzen in diesen Positionen, intellektuell auf gar keinen Fall überschätzen. Das ist eines der größten Probleme, dass man sie überschätzt. Ich glaube eben halt, viele haben nicht den Ansatz einer Ahnung von dem, was sie da eigentlich machen. Es ist wichtig, dass man das immer wieder vor Augen sich führt.
Ja, das haben wir heute, gestern, vorgestern, besprechen wir das ja immer wieder. Wir kommen ja auch gleich zu Herrn Habeck als einem der wunderbaren Beispiele. Ich möchte ganz kurz das Zitat von Markus Söder wiedergeben, das er gestern in den sozialen Netzwerken verbreitet hat. Deutschland schlittert sehenden Auges immer tiefer in die Energiekrise. Nach der verkorksten Gasumlage folgt mit dem Ende der Kernkraft der nächste schwere Fehler. Strom für 10 Millionen Haushalte wird weg sein. Unser Land wird einem grünen Lotteriespiel ausgesetzt. Die Solidarität, die wir nun so dringend brauchen, wird aus politisch-ideologischen Gründen auf eine harte Probe gestellt. Wo bleibt Ersatzgas? Wo bleiben Pipelines? Der falsche Weg wird in Berlin munter weiter beschritten.
Naja, also für mich ist es sowieso schon sehr eigenartig, wenn ich höre, dass die Nord Stream 1 jetzt gar kein Gas mehr liefert, dass die Nord Stream 2 sowieso keins liefern soll, dass Norwegen oberhalb der Kapazitäten liegt und auf gar keinen Fall mehr raustun kann und wir trotzdem hören, dass die Gasspeicher 80% voll sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube Ihnen ganz einfach nicht. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Speicher vermutlich nicht 80% voll sind, auch wenn die Zahlen das von mir aus angeben mögen. Und wenn es 80% voll ist, dann ist es vermutlich nicht das Gas, was Deutschland zugeordnet wird, sondern anderen Ländern auch noch zugeordnet wird, weil es eben halt im Rahmen einer Verteilerstation vielleicht auf 80% gefüllt sein. Wo soll es denn herkommen, wenn Nord Stream 1 dicht ist und beispielsweise eine wichtige Leitung über die Ukraine so marode ist, dass sie nur noch mit einem Teil der Kraft überhaupt fahren kann, gleichzeitig Gas aber verbraucht wird? Wo soll denn das Ganze herkommen, damit eine 80-prozentige Füllung zustande gekommen sein soll? Vielleicht sollte man das auch mal hinterfragen. Also ich glaube es nicht.
Es gibt jetzt viele Berichte über Bäckereien, um das noch einmal hier ganz kurz zusammenzufassen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt unser Brot selber backen können in Zukunft. Tichys Einblick hat man hier zusammengefasst. Und hier wird also eine Zeitung, Rems-Zeitung, zitiert, die von mehreren Bäckereien berichtet, die mit der Energiekrise jetzt massiv um ihre Zukunft bangen. Da heißt es, der Preis für den Strom, mit dem die Öfen in den Filialen laufen, sei seit vergangenem Jahr um 15 Mal so hoch, sagt zum Beispiel ein Inhaber. Und es heißt, die Handwerkskammer Region Stuttgart hat Alarm geschlagen, hat schnelle unbürokratische Unterstützung von der Regierung gefordert, denn die Bäckereien seien nun mal energieintensiv und systemrelevant. Und jetzt sieht man hier an dieser Stelle, wer wird gerettet, wer wird nicht gerettet. Die Großen, die werden gerettet, nämlich es heißt hier, Bäckereien im Umkreis von Rottweil haben ihr Limit erreicht. Nicht nur im Süden Deutschlands klagen die Bäcker. In Hannover haben sich fast 30 Bäckerbetriebe zusammengeschlossen und fordern Rettungspakete. Denn große Industriebäckereien, die würden gerettet. Aber dem Bäckerhandwerk geht es dagegen wegen steigender Preise an den Kragen.
Ja, wo soll denn aber das Geld herkommen für die Rettung? Das muss man eben immer fragen. Denn wenn die Betriebe pleite gehen in Massen, dann ist kein Geld mehr da. Rettung heißt, dass wir unser eigenes Geld wieder haben wollen. Ich möchte, dass das nochmal klar wird, dass es kein externes Geld irgendwo gibt oder irgendwo eine heimliche Geldproduktion, wo das irgendwie geschaffen wird ohne Gegenwert. Geld kann man zwar produzieren, aber es muss immer ein Gegenwert da sein. Sondern es geht immer nur um eine Umlenkung oder eine Verschuldung der zukünftigen Generation. Allein die Tatsache, dass ein Staat sich verschulden kann, überhaupt verschulden darf, zu Lasten der nachfolgenden Generationen, ist aus meiner Sicht ein Verbrechen gegen das eigene Volk. Staatsverschuldung an sich sind für mich ein Vorgang des reinen Verbrechens gegenüber den Menschen. Aber hier geht es darum, dass man in irgendeiner Form irgendwie das Geld herbekommt, um dann irgendetwas zu retten. Wir brauchen grundsätzliche Neustrukturierungen der Wirtschaft. Daran hat aber gar keiner Interesse, weil die bisherigen Installateure des falschen Systems, also quasi die Brandstifter, jetzt als Feuerlöscher auftreten und sagen, wir haben die Lösung und das ist die vierte Revolution, die man jetzt anstrebt. Das ist unser Problem.
Andreas, jetzt wollte ich dich mal fragen, im Lichte der Aussagen des Vizebundeskanzlers, des Superministers, weil Bundesminister für Wirtschaft und für Klima, Robert Habeck, weil der das offenbar anders sieht. Was, bitte frage ich dich als Experten für Makroökonomie, was ist eine klassische Insolvenz?
Also eine klassische Insolvenz, das ist ja eigentlich ein Begriff, den man neu eingeführt hat, damit ihn möglichst wenig verstehen. Es gab früher ganz klare Aussagen, das war nämlich der Bankrott. Und Bankrott heißt, entweder einer ist zahlungsunfähig, das heißt, er kann seine Rechnung nicht mehr begleichen. Da kommen jeden Tag Rechnungen rein und er kann sie nicht mehr bezahlen. So einfach ist das Ganze. Wäre in diesem Fall zum Beispiel bei den Gaspreisen. Das zweite ist eine Überschuldung des Unternehmens, wenn zum Beispiel Betriebe zu hohe Altersversorgung für die Mitarbeiter haben und können sie irgendwann nicht mehr bezahlen, obwohl sie heute noch ihre täglichen Rechnungen finanzieren können. Aber dass da eine Schuldenlast auf uns zukommt, vergleichen wir das mal mit dem Staatswesen in Deutschland. Die Beamten, die wir heute haben, glauben ja allen Ernstes, sie bekommen ihre Pension noch. Ich glaube, die haben überhaupt nicht verstanden, dass das nicht mehr finanzierbar sein wird. Alle werden davon betroffen sein. Auch die Beamten, die sich jetzt warm und sicher fühlen in ihrem Amtssessel und glauben, naja gut, mir kann nichts passieren, ich bin staatlich versorgt. Der Staat hat genau dieselben Probleme. Also wir haben zwei Unterschiede. Wir haben Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Das Ganze läuft unter dem Begriff der Insolvenz. Insolvenz bedeutet, ein Unternehmen kann nicht mehr finanzieren und muss den Betrieb einstellen. So einfach ist das Ganze.
Ja, jetzt muss ich aber sagen, der Superminister, der hat das anders gedeutet. Und zwar war der ja gestern bei Sandra Maischberger in der Sendung und hat da Aussagen getan, für die er heute in der Luft zerrissen wird. Viele von euch haben die schon gehört. Aber ich möchte noch mal in diese Sendung kurz reingehen mit euch und euch den O-Ton vorspielen, den auch Frau Maischberger gar nicht mehr kommentieren konnte, weil ihr der Mund offen stehen geblieben ist. Also, was sagt Herr Habeck?
Betroffene nicht.
Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters?
Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Nicht insolvent werden, aber ich meine, im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent automatisch, Aber Sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr. Dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz.
Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden.
Ja, ich weiß darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter, über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen.
Andreas, Kommentar?
Ja, das ist eine Insolvenz und zwar eine intellektuelle Insolvenz, nämlich des Bundeswirtschaftsministers. Das ist nämlich eine fachliche, geistige und intellektuelle Bankrotterklärung des heutigen sogenannten Vizekanzlers. Und in dieser Offensichtlichkeit, das so erleben zu dürfen, kann nur dazu führen, dass hier eine ganz klare Regierungsunfähigkeit angestrebt wird, denn die hat er gerade bewiesen. Eine solche Unfähigkeit, überhaupt irgendetwas zuordnen zu können, hat man selten gesehen. Ein Eiertanz im Prinzip eines völlig überforderten Menschen, der nicht mal in der Lage ist, ansatzweise die Themen nicht einmal von den Überschriften her zu verstehen. Ich erwarte von Ihnen überhaupt nicht, dass er in die Details weiter reingeht und Zahlungsunfähigkeit von Überschuldungen und so weiter unterscheidet, dass er keine Due Diligence machen kann und so weiter, sondern das ist einfach kaum noch zu kommentieren, außer völlig unfähig.
Ja, und er ist auch gegeißelt worden heute im Bundestag bei der Bundestagsdebatte von Alice Weidel, aber auch von Friedrich Merz von der Union. Der hat eine richtige Brandrede gegen ihn gehalten, hat ihn richtig angeschrien. Er sei hilflos in diesen energiepolitischen Fragen. Und dann hat er tatsächlich, also Merz hat tatsächlich dann auch auf den Auftritt bei Maischberger hingewiesen und hat gesagt, man kann nur hoffen, dass die Bäcker schon im Bett gelegen und geschlafen haben, um das nicht mit anzusehen. Wir haben diesen kurzen Ausschnitt auch eingestellt. Also wenn ihr Friedrich Merz eingebt, Merz mit E und nicht mit Ä, dann werdet ihr das unter der Lupe relativ schnell finden. Was daran spannend ist, sich mal die Gesichter der Bundestagsabgeordneten anzuschauen. Also Habeck lässt das an sich abperlen, scheint es jedenfalls. Der wirkt wirklich wie unter Schock, wie erstarrt. Neben ihm sitzt Bundeskanzler Scholz. Er wirkt wie erstarrt, wie peinlich berührt. Und man hört im Bundestag die ganze Zeit höhnisches Gelächter, entweder von den Gegnern von Habeck oder aber auch, wenn Merz also das Versagen aufzählt der grünen Energiepolitik, dann eben auch von den Grünen, die sich da ja richtig aufmopsen und dagegenhalten. Andreas, man hat ja den Eindruck, das ist wirklich so die letzte Theatervorstellung.
Genau, das ist der richtige Begriff. Es ist eine Theatervorstellung. Und Herr Merz ist einer der Akteure, die in dieser Theatervorstellung mit dem Bundeskanzler und mit dem Herrn Habeck gemeinsam hier ein Spiel spielt. Denn es ist die Regierungsunfähigkeit offenbar angestrebt. Denken wir an Herrn Habeck und das berühmte legendäre Interview in einem Taxi, wo er schon so leicht einen gebechert hatte und gesagt hatte, dass alles Mist ist und er morgens nicht mehr frühstückt, seine Wäsche nicht gewaschen ist und seine Frau nicht sehen will, wie er untergeht. Deshalb ist er wohl offenbar auch von seiner Frau getrennt worden. Die hat sich wohl getrennt, wie das auch hieß. Auf jeden Fall wurde er, seinen Untergang hat er selbst prophezeit. Und genau das ist das, was wir gerade erleben. Und ich glaube, das, was wir hier erleben, ist genau das, was wir auch in dieser Operation Sunrise bekommen haben. Wenn wir das jetzt in Verbindung setzen mit dem Befehl der auch so hochkompetenten Bundesverteidigungsministerin Lamprecht, die ja auf demselben Level sich bewegt und gesagt hat, im Oktober wird unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich auf Knopfdruck über Infektionsschutzgesetz oder was, da kann man ja irgendwelche Türen einbauen, womit man das machen kann, wird es eine Situation geben, dass die Bundeswehr mehr oder weniger die Amtsgeschäfte übernehmen wird. Das heißt, eine Militärregierung eingeführt wird. Und alles läuft genau auf diesen Punkt hin, wo eine Militärregierung in irgendeiner Form in Sichtweise ist. Und Herr Generalmajor Carsten Breuer ja schon deutlich auch gesagt hat, dass er vorbereitet ist. Es werden 1900 Spezialbeamte schon bereits vorbereitet. Also diese Regierung, die scheint jetzt mehr oder weniger in der Abdriftung sich zu bewegen. Und Herr Merz gibt Ihnen eigentlich nur noch einen Tritt, dass das Ding zusammenbricht. Das gehört für mich alles mit dazu. Also ich traue auch diesem Herrn Merz jetzt nicht zu, dass er hier an der Stelle ein ehrliches Spiel spielt. Der Einzige, der ich zugetraut habe, ist der Alice Weidel von der AfD, die tatsächlich Zusammenhänge aus meiner Sicht sauber analysiert hat und erkennt, dass es hier ein ganz klares Spiel genauso ist, was hier abläuft.
Aber Alice Weidel ist auch Kritikerin von der ersten Stunde an, ob es die Corona-Pandemie oder die grünen energiepolitischen Maßnahmen sind. Sie hat sich immer dagegen ausgesprochen, während ja auch Merz, auch Schulter an Schulter mit Angela Merkel, auch wenn die beiden sich nicht so gut verstanden haben, immer wieder verrückteste Pläne auch mit unterstützt hat. Du hast das gerade erwähnt, hier dieses Video von der ARD, wo Habeck da eventuell angeschickert, weiß ich nicht, aber offenbar knochenehrlich geantwortet hat. Ich habe das mal gerade rausgesucht. Ich werde es euch auch nachher noch mal einstellen, aber wir gehen da mal ganz kurz rein, falls man das Genuschel überhaupt versteht, das weiß ich gar nicht hier über unser Mikrofon. Also er hat dann zum Beispiel in diesem Taxi sitzend dem ARD-Reporter gesagt, und das war übrigens am 10.01.2022. Also da hat er gerade sein Amt angetreten als Superminister. Und da sagte er, ja, man fragt sich manchmal, wie kannst du nur so doof sein, regieren zu wollen? Und weiter heißt es dann.
Ich meine, das ist ja nun wirklich eine
Höflichkeit. Das kann man wahrscheinlich nicht verstehen. Er sagt, ja, das ist ja nun wirklich eine fürchterliche Aufgabe, Corona und so weiter. Es wird so viel Ärger geben und seine Familie werde ihn wenig sehen. Ich werde ins Fadenkreuz geraten, sagt er wörtlich, sodass man wirklich denkt, warum machst du das eigentlich? Es ist es nicht zu tun, sagt er. Dann muss man zurücktreten und sagen, ich bin draußen. Und wir wissen, dagegen hat er sich ja entschieden. Irgendwie hatte ich mir Sieger ein wenig anders vorgestellt, sagt dann Habeck, also wird Habeck gesagt von dem ARD-Journalisten. Und wird dann gefragt, wann geht's los? Und er sagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich morgen mache, sagt der Superminister Habeck in diesem Interview. Und ich lese das hier gerade ab, ich lasse das ohne Ton laufen, weil man es sonst nicht versteht. Er sagt, ich weiß nicht, was ich Freitag mache. Ich habe vor 5 Tagen die Klamotten gewaschen und die stehen seit 5 Tagen im Flur rum. Er komme eben zu nichts und seit 10 Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen, sagt er wörtlich. Der Müll ist nicht rausgebracht, die Milch ist alle. Da hätte man ja schon stutzig werden müssen. Und er wird dann weiterhin gefragt, wie es dann weitergeht. Und er sagt, ja, heute Morgen habe ich nicht mal Müsli mit Wasser gegessen oder ich habe Müsli nur mit Wasser gegessen, so rum, ohne Scheiß, sagt er dann, also der Superminister, der für die Wirtschaft Deutschlands zuständig ist. Ich hatte keine Milch mehr, ich habe Hafermilch genommen. Und dann wird er gefragt, ist denn Ihre Frau überhaupt nicht da? Nee, die will auch nicht zugucken, wie ich untergehe, sagt er dann, lacht und bindet ab.
Ja, er bringt das ja auch in Verbindung damals noch mit der Situation von Corona und so weiter. Ich möchte mal ganz kurz versuchen, eine Zusammenfassung dieser Gesamtlage anhand eines Fußballvereins mal darzustellen. Das passt hier ganz gut rein an der Stelle. Also stell dir mal vor, dir gehört ein deutscher Bundesliga-Fußballverein. Und irgendwann meinst du, Fußball hat keine Zukunft mehr, aber Golf ist jetzt im Kommen. Also eine neue Situation, eine neue Ausrichtung. Jetzt musst du natürlich den alten Fußballmist losbekommen. Und wie macht man das? Du verkaufst erstmal alle guten Spieler und kaufst andere, die keiner kennt. Dann engagierst du den schlechtesten Trainer, aber du bezahlst ihn gut. Die Fans werden natürlich sauer und mit der Zeit wegen der immer schlechteren Spielleistungen werden sie auch immer saurer. Und nun kommt die weitere Phase. Du setzt Läuse im Stadion aus, die die Zuschauer befallen. Und ab sofort bestimmst du neue Regeln aufgrund der neuen Sachlage. Versuchen wir das mal zu übertragen. Es dürfen also nur noch Zuschauer mit Glatze ins Stadion kommen. Und dafür holst du dir eine Rückendeckung vom Gesundheitsamt. Weil die können ja nicht von Läusen befallen werden. Die Lokalzeitung unterstützt das Ganze natürlich. Schließlich gehört sie dir ja auch, wie der Fußballverein. Und jetzt kommen fast nur noch ein paar Hooligans zu den unattraktiven Spielen. Und deine Gurkentruppe, die steigt immer weiter ab. Im Stadion gibt's immer mehr Randale. Die Spieler haben auch die Nase voll und streiken. Die Stimmung kippt immer mehr und die Spieler schlagen die Umkleidekabine kurz und klein. Dabei haben sie offenbar in ihrem Vertrag nicht gelesen, dass das ein Grund zur fristlosen Kündigung ist. Kurz, der Verein geht daraufhin schlicht pleite. Aber das Stadion und das Gelände gehören dir ja schon lange. Der Ex-Trainer wird nun zum Gärtner und der Weg ist frei für einen Golfplatz. So einfach kann es laufen und lässt sich auch irgendwie auf die derzeitige Politik übertragen.
Sehr schöne Ausführungen, sehr plastisch und offenbar sehr vergleichbar. Ihr Lieben, im Prinzip war es das. Ich sehe gerade, dass hier jetzt auch Lieferprobleme sind bei Brauereien. Da fehlt nämlich jetzt die Kohlensäure und deswegen stoppt die Eichsfelder Brauerei Neuenspringe die gesamte Produktion. Dazu gehört Cola, dazu gehört Jim Hym. Und man hat eben auch Probleme bei Zucker und Malz und Reinigungsmitteln. Und wir schauen einfach zu, wie es bergab geht. Bitte denkt an eine Sache. Rüstet euch und erschrecket. Als wir vor 2,5 Jahren anfingen, diese Corona-Pandemie zu beschreiben, da ist das Blut in den Adern vieler Menschen gestockt, bei uns übrigens auch, mit dem Erkennen der Zusammenhänge. Und es ist jetzt eine neue Phase, in die wir eingetreten sind. Und es ist wichtig, auch hier, die ihr hier alle stark geblieben seid, die ihr euch widersetzt habt, dem, ich habe neulich auch mal eine Ansprache an die Ungeimpften vorgelesen aus dem Netz, ein wunderbarer Text. Ihr habt es geschafft, ihr seid standhaft geblieben. Bleibt bitte jetzt auch standhaft. Seht zu, dass ihr vorsorgt. Sammelt alte Glasflaschen bitte, die verschraubbar sind. Sammelt alles, was Werkstoffe sind, was Ressourcen sind, die ihr nochmal benutzen könnt, wie das unsere Großeltern noch nach dem Krieg gemacht haben oder wie es viele Menschen in der DDR hervorragend beherrscht haben, dass sie eben auch die einzelnen Metalle aus Geräten rausgenommen haben und gesammelt haben. Sammelt im Haushalt die verschraubbaren Gläser, die ihr alle noch brauchen werdet, weil sie in absehbarer Zeit nicht mehr hergestellt werden. Bleibt in eurer Kraft, geht ins Gebet, hört euch bitte die Abendgebete an. Wir versuchen immer weiter hier gut durchzukommen und wir werden gut durchkommen, auch wenn es dem einen oder anderen so langsam, aber sicher näher kommt. Es ist überall auf der Welt so, dass die Krise deutlich zunimmt. Das scheint offenbar auch nicht ganz ungewollt zu sein. Und wir werden diese Zeit durchschreiten mit dem Blick nach oben im Gottvertrauen. Dankeschön und bis später.
Alles Liebe auch von mir.